Feenstaub und Mauseohren, dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und heute sprechen wir über ein Thema, das wirklich tief im Herzen von Disney verankert ist und durch das Disney immer eine große Portion Emotion und Magie verliehen wird. Könnt ihr euch denn Aladdin ohne ein kleiner Freundschaftsdienst von mir vorstellen? Und was wäre Ariel, die Meerjungfrau, ohne ein Mensch zu sein? Ja, Disney und die Musik, das sind zwei Dinge, die einfach zusammenpassen, die ohne einander eigentlich schon fast gar nicht vorstellbar sind und die ich auch absolut liebe. Und genau das ist heute das großartige Thema dieser heutigen Episode. Wir schauen uns die Entwicklung bzw. Evolution der wunderbaren Musik bei Disney an. Von Steamboat Willie über die Lieder der Sherman-Brüder in Mary Poppins bis hin zur Disney-Renaissance und der sogenannten Disney-Revival-Phase, in der wir uns übrigens immer noch befinden. Ja, Podcast bedeutet ja auch hören und ich würde euch am liebsten all meine liebsten Disney-Songs und Soundtracks hier nur so um die Ohren hauen, aber da ist noch das kleine Thema Urheberrecht. Deswegen gibt es hier leider keine Einspieler heute, aber ich habe für euch passend zu dieser Folge auf meinem Spotify-Account Spinatmädchen eine ganz besondere Spotify-Playlist zusammengestellt. Die Evolution of Disney Music mit den größten und besonderen Disney-Songs passend zu dieser Episode. Das heißt Steamboat Willie, Cinderella, Mary Poppins, Ariel, Rapunzel und natürlich die Eiskönigin. Mensch, muss ja auch unbedingt dabei sein. Und den Link findet ihr in den Shownotes hier oder auf spinatmädchen.com. Das könnt ihr dann im Hintergrund ganz leise nebenher spielen lassen. Und ich hoffe, dass das euch für die heutige Episode die perfekte Untermalung bietet. Ja, und wie man so schön sagt, Musik verbindet. Und deswegen will ich bei diesem emotionalen Thema definitiv nicht alleine darüber sprechen. Daher habe ich mir für dieses wunderbare Thema einen Gast und Experten geschnappt, der hier bei Feenstaub und Mauseohren bereits schon Gast gewesen ist. Und zwar mein allererster Gast sogar. Es ist der liebe Florian. Hallo Florian.
Hallo Bianca, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
Oh, danke, dass du zugesagt hast. Ich freue mich auch total. Und ich weiß ja, dass du im Bereich Musiktheater, aber auch Musik von Disney sehr, sehr tief drin steckst. Und wir haben ja, da lachst du, ne? Wir haben schon in Episode 3 ja super ausgiebig über Hamilton auf Disney Plus und das Bühnenmusical gesprochen und das hat so viel Spaß gemacht und euch da draußen offenbar auch, denn ich habe in den letzten Monaten immer wieder Nachrichten bekommen, dass Hörer gesagt haben, hey, mach doch bitte nochmal was mit Flo, das war so eine tolle Folge und Flo, wir haben damals schon gesagt, dass das definitiv nicht unsere letzte gemeinsame Folge sein wird,
allerdings.
Richtig?
Allerdings.
Ja, umso schöner, dass du heute wieder da bist und wir wieder gemeinsam sinnieren können. Und ja, also ich kann schon mal anteasern, ich glaube, wir haben uns beide richtig reingearbeitet ins Thema, oder?
Ich hoffe es. Ich habe ja eben schon zu dir gesagt im Vorgespräch, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich natürlich auch total drauf, jetzt mit dir so darüber fachzusimpeln und mich mit dir auszutauschen, was unsere liebsten Disney-Songs sind, was so das Besondere an der Disney-Musik ist, wie es eigentlich überhaupt dazu gekommen ist. Und ich glaube, da gibt es eine Menge zu erzählen.
Oh Gott, das glaube ich auch. Also ich bin gespannt, wie lange es heute gehen wird, vielleicht etwas länger.
Oh ja.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen.
Aber ich wusste, wenn wir über Musik bei Disney sprechen, dann können und müssen wir ja sogar ein wenig in die Tiefe gehen, weil das so ein spannendes und komplexes Thema ist, ne? Disney und Musik, da wollte ich mich auch definitiv noch ein bisschen näher damit beschäftigen und du ja auch. Aber ja, genau. Wollen wir keine Zeit verlieren, deswegen würde ich sagen, steigen wir direkt ein in die wundervolle Welt der Klänge und erlebt mit uns heute die Evolution der Disney-Musik. Und bei der Recherche ist mir ein ganz, ganz tolles Zitat untergekommen von dem berühmten französischen Schriftsteller Victor Hugo. Und von ihm kommen nämlich die weltberühmten Romane Glöckner von Notre Dame und Les Misérables. Und das Zitat war, die Musik drückt aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Und ich fand, das passt so gut zur heutigen Episode und das hat mich aber auch ein bisschen nachdenken lassen, was Musik eigentlich für einen selbst bedeutet, was da eigentlich drin steckt. Mhm. Deswegen die Frage mal an dich, keine einfache Frage, was ist denn für dich Musik?
Was ist für mich Musik? Ich sag mal so, Musik ist für mich ein Lebensbegleiter, glaube ich. Also es gibt sehr, sehr wenig Momente, in denen ich nicht Musik höre eigentlich. Also häufig, wenn ich abends irgendwie nochmal nach der Arbeit auf der Couch sitze, höre ich was. Oder gerade, wenn ich mich in die Disney-Parks träumen möchte, höre ich mal wieder einen kleinen Loop, zum Beispiel von der Main Street.
Kenn ich.
Kennst du, ne? Und ich glaube, in Bezug auf Disney ist es für mich so, und das geht so ein bisschen in die Richtung des Zitats von Victor Hugo, dass Musik für mich tatsächlich eine universelle Sprache ist. Das heißt, eine Sprache, die über Nationen hinweg irgendwie uns alle direkt trifft, direkt berührt und eben auch vermag, so Gefühle in uns zu wecken. Also Musik kann uns ja beflügeln, sie kann uns irgendwie glücklich stimmen, sie kann uns beruhigen, sie kann uns auch zum Weinen bringen. Und das finde ich natürlich das ganz Spannende daran und dass sie auch vermag, so Erinnerungen in uns wachzurufen. Und das habe ich immer wieder, wenn ich irgendwelche Songs höre von Disney, die ich zum Beispiel von Filmen kenne, die ich früher als Kind viel gesehen habe, bin ich sofort direkt in die Vergangenheit zurückgebeamt. Und das finde ich einfach immer so faszinierend.
Ach, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Nee, also es löst einfach Emotionen aus, ne? Also auch wenn ich traurig bin, dann kann mich Musik dann auch wieder glücklich machen, ne? Aber mich kann auch Musik sehr traurig machen. Mhm. Also je nach Stimmung, je nach Melodien, ne? Aber auch den Texten. Und es kann so viel mit einem machen, einen zur Ruhe bringen, wenn man zum Beispiel einen stressigen Tag hatte und ich habe tatsächlich zu Beginn von meinem Spotify-Account so eine Chill-Playlist gemacht mit so entspannenden Songs. Und wenn ich die reinlege und ich hatte echt einen stressigen Tag und ich lege mich dann aufs Bett, ich glaube, ich brauche 10, 15 Minuten und dann bin ich richtig erholt und richtig total entspannt. Also und das macht Musik auch mit einem, ne?
Absolut. Und soll ich dir was verraten? Diese Playlist habe ich mir ja auch natürlich direkt runtergeladen und das ist meine Sonntags-Frühstücks-Playlist.
Ach was?
Ja, immer wenn ich sonntags so ein bisschen mehr Zeit habe und frühstücke, dann läuft die meistens im Hintergrund. Also,
oh, das freut mich.
Ja. Also es ist wirklich, ich finde die wunderschön und kann deinen ganzen Hörern auch nur sagen, hört sie euch mal an oder ladet sie runter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich finde sie sehr, sehr schön und sie ist wirklich ein perfekter Begleiter in den gemütlichen, chilligen Sonntagmorgen.
Oh, das freut mich. Das freut mich wirklich. Also ja, man sieht ja allein schon, wie wir drüber sprechen, wie viele Emotionen bei uns Musik auslöst und wie bedeutend auch für Musik für unser Leben ist. Und Musik hat für Disney in der Historie und Entwicklungen auch eine ganz besondere Bedeutung. Ne? Wenn man an Disney denkt, denkt man sofort auch an die Musik oder eben auch umgekehrt. Ne? Musik spricht eben den Hörsinn an, ist ein wichtiges Teil des Storytellings für Disney, egal ob jetzt in Musicalform oder eben als bombastischer Soundtrack. Und ich weiß, es gibt so viele großartige Disney-Songs, aber Masterfrage, Flo, was sind denn deine ganz persönlichen Lieblingssongs und Soundtracks von Disney? Oder hast du einen Song von Disney, mit dem du immer etwas Besonderes verbindest?
Ja, schon. Also da kann ich dir direkt sagen, das ist tatsächlich Part of Your World. Das ist einfach mein Song, den ich immer wieder hören kann, ob in der englischen Version mit Jodie Benson, ob in der deutschen Version mit Ute Lemper. Und ich glaube, das kommt daher, dass Ariel so der erste Film ist, an den ich mich so bewusst erinnern kann, dass ich ihn so wahrgenommen habe. Es ist nicht der erste Disney-Film, bin ich mir ziemlich sicher, den ich gesehen habe. Ich meine, der erste Disney-Film, den ich gesehen habe, war Dschungelbuch. Aber irgendwie hat mich Ariel immer nicht verfolgt, das wäre das falsche Wort, sondern hat mich begleitet. Also das ist ein Film, ich weiß auch, dass ich mir da irgendwann noch mal später, da war ich schon älter, ich glaube, da war ich sogar schon im Studium, habe mir den Soundtrack dazu gekauft, weil ich diese CD haben wollte und die stand immer bei mir im Regal und ich habe die immer wieder gehört. Und da kommen wir sicher später auch noch dazu. Ich glaube, vom heutigen Standpunkt aus sagen zu können, dass das auch etwas mit meiner, ja, nicht Verbindung, aber mit meiner Affinität für Howard Ashman zu tun hat. Dass Ariel und die Musik und Part of Your World und dieser Stil der Disney-Renaissance, dieses Disney-Films einfach für mich wirklich sehr, sehr prägend war. Und natürlich, dass es auch sehr starke Bezüge und Parallelen hat zum Musical, was für mich einfach, seitdem ich 5 Jahre alt war und zum ersten Mal Cats gesehen habe, war es um mich geschehen. Cats ist jetzt nicht mein Lieblingsmusical, nur das am Rand. Aber die Affinität zum Musical war einfach bei mir immer da. Und ich glaube, daher kommt auch so diese Liebe zu Ariel. Ja.
Das ist lustig, dass du das sagst. Cats war auch mein erstes Musical. Und damit hat auch bei mir alles angefangen. Ja, tatsächlich. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war. Ich glaube, 3., 4. Klasse oder so. Wahnsinn. Und dann Bustrip nach Hamburg und mir das irgendwie gegeben. Aber man war ja schon vorher irgendwie affin durch die ganzen Disney-Filme, ne? Mhm, also deswegen ist man da so auch in das Genre oder beziehungsweise in die Kunst vom Musical auch so ein bisschen reingeschlittert, weil man kannte das ja, dieses Prinzip, ne, mit den Ensemble-Nummern und den Solo-Songs und alles. Dieses Konzept kannte man. Und deswegen war das so, wow, das ist eine Live-Version von dem, was du eigentlich schon aus den Disney-Filmen kanntest. Es ist schon krass, was Disney da auch irgendwie auslösen kann. Ne?
Absolut. Und ich meine, wir könnten, glaube ich, über Disney-Musicals auch mal eine ganz eigene Folge machen, weil da gibt es ja auch eine wahnsinnige Entwicklung, wenn man sich das anguckt, von Die Schöne und das Biest dann zu Lion King. Ariel gab es ja leider bei uns nicht, habe ich auch nie gesehen, aber Aladdin, dann natürlich Tarzan, was ich am Broadway gesehen habe und ganz furchtbar fand, aber das nur am Rand. Aber da wollen wir mal eine eigene Folge zu machen vielleicht.
Ja, spoiler doch nicht.
Oh, Entschuldigung. Psst.
Okay, ich bin still. Ja, wobei es den Hörern vielleicht klar ist, dass das auch nicht unsere letzte Folge jetzt heute sein wird, auch wenn wir das zweite Mal aufnehmen. Aber dann kommt sicherlich noch ein drittes und ein viertes. Aber das zu gegebenen Zeitpunkt definitiv. Genau. Ich finde auch die Frage nach dem Lieblings-Disney-Song relativ schwierig, weil ich finde, es gibt so viele gute Songs und auch so viele unterschiedliche Stilistiken, Genres, Richtungen. Und ich glaube, das variiert je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Also fühle ich mich gut, fühle ich mich eher so ein bisschen melancholischer. Und ich meine, ich liebe generell irgendwie die schwungvollen Nummern. Ich liebe Friend Like Me, ne? Also aus Aladdin oder... Ja, wenn man vielleicht aber auch an die Soundtracks an sich denkt, ne, also gerade die klassischen Orchester-Soundtracks, dann mag ich auch Ratatouille oder auch Pirates of the Caribbean von Klaus Badelt beziehungsweise Hans Zimmer auch ganz, ganz arg. Oder auch die neueren Sachen wie Moana beziehungsweise Vaiana, ne? Ja. Also ist auch richtig stark, ne?
Das habe ich jetzt in letzter Zeit lustigerweise immer wieder gehört, Vaiana, weil ich irgendwie neulich mal wieder mir abends den Film angemacht habe und dann war ich total in einem Vaiana-Fieber. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir gerade nicht verreisen können und ich mich so ein bisschen, ja,
bestimmt. Weißt
du, ne, ich finde diese Musik, die beamt einen ja wirklich geradezu direkt in die Südsee und man ist völlig in einer anderen Welt. Und ich glaube, deshalb mag ich das so gerne, auch so diese unterschiedlichen Musiken mir anzuhören und mich dadurch wirklich in eine andere Welt zu träumen.
Ach ja. Ja, ne? Dieses Träumen, das steckt irgendwie immer im Kern der Disney-Musik und von großen Disney-Songs. Und ich fand das irgendwie spannend, als du das mit Part of Your World gesagt hattest, weil ich habe tatsächlich auch so einen ganz besonderen Disney-Song. Ach, der hat schon fast eine kleine, ja, der hat schon so eine Triggerwirkung bei mir. Und zwar When You Wish Upon a Star. Oh. Irgendwie ist es für mich der Disney-Song schlechthin, weil der auch, der wird so prominent von Disney eingesetzt und der wird ganz oft ja auch eingesetzt bei den Feuerwerkshows und so, ne? Und da kommen bei mir jedes Mal die Tränen, weil ich da immer ganz oft irgendwie an meine Kindheit denke, an schöne Besuche in den Disney-Parks, aber auch irgendwie, ja, an diese Message, die hinter diesem Song steht, ne? Und egal, was du dir erträumst, wenn du einfach nur fest daran glaubst, beziehungsweise ja, im heutigen Sinne sicherlich auch übertragen darauf, dass man dafür auch was tut und arbeitet, sieht man dann auch später, ne? In Geschichten wie zum Beispiel rund um Tiana bei Küss den Frosch, da sieht man es ja durchaus auch, wie der moderne Gedanke von When You Wish Upon a Star aussehen kann in der Geschichte. Mhm. Aber das gibt mir irgendwie immer so, ja, Kraft und Hoffnung. Und da siehst du, wie viel Macht so ein Disney-Song eigentlich hat. Und du hast es ja auch wunderbar schon gesagt, sie haben eine ganz besondere Bedeutung. Sie wecken Kindheitserinnerungen. Da steckt auch ganz viel Nostalgie drin. Ne? Also spricht aber auch alle Generationen an. Und ich glaube, deswegen trifft das den Kern und das Herz der Marke Disney. Filme und Geschichten für alle Altersklassen und vor allem auch für, ganz klar, Junggebliebene. So, wir haben schon jetzt gehört, das Thema Nostalgie. Und das heißt, lasst uns mal ganz direkt zum Anfang zurückspringen. Und dann sehen wir ganz schnell, dass Musik Disney immer begleitet hat, von Anfang an. Und zwar in den Cartoons. Ich meine, denkt man mal an die ersten Schwarz-Weiß-Filme, ne? Zum Teil dann auch später mit Mickey Mouse. Die Musik wurde hier ja schon sehr stark auf die Charaktere und Szenen zugeschrieben. Und deswegen waren die Cartoons damals tatsächlich auch so erfolgreich, weil diese Kombination aus diesen Gags und diesem vor allem sehr, sehr krassen Slapstick damals in Kombination mit den Sounds und der Musik wiedergegeben worden ist. Und das war ja damals auch sehr modern und sehr neu. Bestes Beispiel auch Steamboat Willie, ne?
Ja, ja. Also ich finde, Steamboat Willie ist da nochmal ein ganz, ganz besonderer Film in dieser Cartoon-Reihe. Ich glaube auch, dass er nicht ohne Grund eben auch so der erste Kurzfilm von Disney war, der dann wirklich so richtig durchgestartet ist, weil er ja auch das Thema Musik in den Mittelpunkt direkt stellt, ne? Also wer von euch den Film nicht gesehen hat, also Mickey ist ja so ein, ja, wie kann man das sagen, ein Kapitän auf einem Boot. Und aber irgendwann kommt es dann dazu, dass er ja dann Musik macht. Und zwar, ja, mit Hilfe von verschiedenen Tieren, was ja eigentlich ein bisschen absurd ist, aber da wird natürlich das Thema Musik machen direkt in den Mittelpunkt gestellt. Und ich finde ganz spannend, das habe ich zufällig in einem Buch gelesen, das würde ich gerne mal zitieren, dass die New York Times damals über Steamboat Willie schrieb, ich sage das jetzt mal auf Deutsch, es knurrt, jammert, quietscht und macht verschiedene andere Geräusche, die zu einer völlig ausgelassenen Stimmung beitragen. Und ich finde, das bringt das total auf den Punkt. Also, weil diese Kurzfilme waren ja auch damals, soweit ich das zumindest weiß, korrigiere mich da bitte, waren ja so Vorfilme vor dem eigentlichen Film, den es im Kino dann gab. Und das ist irgendwie, finde ich, so was ganz Tolles und Spannendes, wenn man da Steamboat Willie sieht, der da wirklich eine totale ausgelassene Stimmung dann so rüberbringt. Und eben, ja, über dieses Thema Musik glaube ich auch, was ich dann auch noch gelesen habe, was ich sehr spannend fand, auch so als Hommage gedacht ist an den Jazzsinger, an diesen Film, der ja so als erster Tonfilm gilt, der ebenfalls so Musik direkt in den Mittelpunkt der Handlung stellt.
Da sieht man mal, wie historisch das alles ist, ne? Und wie wichtig auch für die Filmgeschichte die ganze Entwicklung rund um Disney und die Musik gewesen ist. Und vor allem war das mit Steamboat Willie ja nicht der letzte Film, und also beziehungsweise der einzige Film, sondern es ging ja dann noch weiter, ne? Und da gibt es diesen bestimmten Ausdruck, Flo, du hast mir darüber sogar vor ein paar Tagen geschrieben, ne, dass es quasi die Musik sehr stark auf die Charaktere und Szenen zugeschrieben waren, ne? Und ja, wie nennt sich das?
Ja, das ist das Mickey-Mousing, ne? Das ist, finde ich, ziemlich lustig. Also, dass
mega
tatsächlich geschehen ist oder Handlungen im Film exakt von Musik begleitet werden und unterstrichen werden. Und ich glaube tatsächlich, dass wir dann auch so eine Weiterentwicklung haben. Ich meine, wir alle mögen ja auch als Star Wars Fans zum Beispiel John Williams, und der macht das natürlich auch ganz stark, ne? Dass letztendlich so dieses Underscoring in den Filmmusiken auch bestimmte Handlungen dann durchaus immer mal wieder so unterstrichen werden, ne? Also ich denke so beim Weißen Hai, ne? Dö-dum. Dö-dum, ne? Und man sieht dann immer so Bewegung, das ist ja auch so eine Art und Weise. Also das hat schon, glaube ich, auch wirklich die Musik oder den Musikbereich in Hollywood, glaube ich, schon auch sehr beeinflusst damals. Das war schon echt bahnbrechend, sowas zu machen, ne? Also
und total faszinierend, und ich finde es auch schön, dass Disney gemerkt hat, oh, okay, hier habe ich einen Nerv getroffen, da machen wir jetzt mal weiter. Und herausgekommen sind unter anderem nämlich auch diese super bekannten und ikonischen Silly Symphony Cartoons. Also ich finde, da ist Musik ja noch stärker irgendwie eingesetzt worden. Ich habe das Gefühl, Steamboat Willie war so der Prototyp und der Testballon.
Genau.
Und dann hat man das alles nochmal vorangetrieben und gerade bei Silly Symphony nochmal richtig auf die Spitze getrieben. Und da finde ich zum Beispiel einen ganz toll, der ist mir bis heute in Gedächtnis geblieben und den gucke ich auch jedes Jahr an.
Oh, jetzt
einmal,
bin ich gespannt.
Und zwar zu Halloween. Und wenn ich sage Halloween, dann gibt es nur einen, der wirklich super gut passt, und das ist nämlich der Skeleton Dance.
Oh, ne? Ja. Oh ja, das ist ja wirklich auch die allererste Silly Symphonies oder der allererste Silly Symphonies Film gewesen, ne? Und der ist wirklich so herrlich, finde ich. Also das
mega.
Das macht auch echt total Lust, ne? Also weil da auch so dieses morbide und dieses verspielte dieser Friedhofsatmosphäre und dann diese lustigen Skelette, die dann so Xylophon spielen. Also das hat ja genau. Schon ein bisschen was auch. Denke ich ja auch sogar. Das haben wir doch auch. Haben wir das bei im Haunted Mansion oder bei den Piraten? Hilf mir mal kurz. Es gibt doch irgendwo
bei
auch,
Phantom Manor.
Bei Phantom Manor, oder?
Phantom Manor, genau. Richtig.
Genau. Das ist doch bestimmt eine Anspielung daran, würde ich denken, oder?
Bestimmt. Also wenn ihr da draußen den Cartoon noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an. Wie gesagt, zu Halloween passt er gefühlt nochmals besonders gut, finde ich. Und es mag vielleicht auf den ersten Blick aus heutiger Sicht etwas simpel erscheinen, ne? Aber die tanzenden Skelette synchron zur Musik, die einfach so gut passt, ne? Diese Xylophon-Sounds, die auch vom Klang her direkt an die Knochen erinnern, ne? Also wenn man mal ein Xylophon geschlagen hat, auch ja. mit Holz, sagt man Tasten beim Xylophon? Was sagt man denn da?
Oh Gott, das ist eine gute Frage.
Ja, gute doch. Frage.
Doch, ja. Ja?
Ich habe die damals immer Musikunterricht ausgetauscht, aber ich weiß nicht, wie das hieß. Ne? Ist auch gut.
Wir nennen das jetzt einfach Tasten. Ja. Da müsste ich jetzt meine Kollegen in der Musikhochschule anrufen, ne, und die fragen, aber ich glaube, das sind schon Tasten. Wir nennen es einfach jetzt Tasten.
Okay. Ja, und auch dieser Klang, wenn man wirklich da draufschlägt auf so eine hölzerne Taste, dann ist das... Da erinnert mich das immer an Knochen und das ist so clever und so ikonisch und vor allem für die damalige Zeit echt stark, ne? Also ja. Der Film ist von 1929, also über 90 Jahre alt. Boah, also da lässt man ein richtig wundervolles Sinnbild entstehen, finde ich.
Weißt du, welches mein Favorit ist der Silly Symphonies?
Oh, welcher?
Die drei kleinen Schweinchen. Ich finde, ich finde das so
super.
Wunderbar. Und ich meine, dieser Song Who's Afraid of Virginia, jetzt sage ich es falsch, weil, da muss man ja dazu sagen, ich arbeite ja im Schauspielbereich und es gibt ein Stück, was auf dem Song basiert, Who's Afraid of the Big Bad Wolf? Und dieses Stück heißt Who's Afraid of Virginia Woolf?
Ja, Woolf.
Genau, so. Aber wir sprechen jetzt natürlich Who's Afraid of the Big Bad Wolf darüber. Und ich finde diesen Film nochmal so eine Weiterentwicklung. Das sieht man dann auch. Erstmal ist er ja auch in Farbe. Und das Spannende dabei ist auch, dass diese Figuren schon so eine starke Charakteristik, so eine starke Persönlichkeit haben da in dem Film. Also jedes Schweinchen hat ja so eine bestimmte Persönlichkeit, spielt ja auch ein unterschiedliches Instrument wieder. Ne? Es wird ja auch gesungen da, also weil viele Silly Symphonies sind ja rein instrumental. Das heißt, es gibt keinen Gesang dabei. Und ich finde das einfach so unglaublich gut gemacht. Und dieser Film war ja damals auch ein Riesenerfolg. Ne? Also der Film lief teilweise, habe ich gelesen, so lange, dass die Kinobetreiber an die Plakate bei den drei kleinen Schweinchen schon so Bärte gemalt haben, als ob die altern würden. Also das finde ich total herrlich. Und es gab wohl auch ein Kino, ich meine sogar, das war in New York, da haben sie dann den Film ausgetauscht und die Leute haben sich beschwert, weil sie diesen Film sehen wollten, als Vorfilm vor dem eigentlichen Film. Also das ist, finde ich, so spannend. Und das ist, glaube ich, schon nochmal was sehr, sehr Eigenes, weil auch die Zeichner danach wohl gesagt haben, also dass diese Figurendramaturgie oder auch dieses wirklich, dass die Figuren richtig eine lebendige Form von Persönlichkeit bekommen, das war das, was sie dabei gelernt haben. Und ich glaube, das ist ja dann wirklich auch das Spannende, wo wir dann auch sehen, dass alles, also die Mickey Mouse Cartoons, dann die Silly Symphonies, das waren alles, ich würde sagen, wie so Fingerübungen für die Zeichner damals bei Disney, dass man dann ja auch wirklich gesagt hat, okay, wir wagen uns jetzt an den ersten abendfüllenden Zeichentrickfilm, den es überhaupt jemals gab. Ich glaube tatsächlich, dass man da so den Mut gefunden hat und da geguckt hat, was funktioniert nicht, um dann zu sagen, okay, wir wagen das jetzt, wir investieren da rein und machen jetzt Schneewittchen. Oder wie siehst du das? Ist das nur meine?
Die beste Überleitung ever war das gerade. Nein, es Ist so, tatsächlich. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, man hat immer wieder getestet, man hat auch die Grenzen ausgetestet damals. Mhm. Ich meine, man hatte ganz andere technische Gegebenheiten, ganz andere Möglichkeiten, ganz viel, was man noch nicht probiert hatte. Und ich glaube, dass Disney damals wirklich immer wieder ausgetestet hat, immer wieder geschaut hat, wie man innovativ was Neues machen kann, was keiner zuvor gemacht hat und halt auch eben in puncto Musik. Mhm. Und genau das führte ja letztendlich eben zu diesen ersten großen Meilensteinen, egal in welcher Hinsicht, Schneewittchen als erster animierter Langfilm von Disney. Und Schneewittchen war der allererste Film, also der allererste Film überhaupt mit einem richtigen Soundtrack, der öffentlich zugänglich war. Ne? Also
genau.
Die ganzen Soundtracks, die man heutzutage kaufen kann, auf iTunes runterladen oder Spotify anhören oder damals noch auf CD oder auf LP, das hätte es womöglich gar nicht so gegeben oder erst viel später, wenn Schneewittchen nicht gekommen wäre, weil Disney schon relativ früh erkannt hat, hey, die Leute lieben unsere Songs, da macht man eine Geschäftsidee drauf. Das vertreiben wir und das verkaufen wir. Und das war auch ein ziemlicher Hit und das war auch mega clever, weil die Musik eines der wichtigsten Elemente von Schneewittchen waren und auch noch sind. Das ist ja quasi ein Musical und ich finde auch Schneewittchen ist der beste Beweis, wie zeitlos Disney damals ja auch schon gewesen ist.
Ja, und das Spannende dabei ist tatsächlich, das habe ich jetzt hier in der Vorbereitung auf unsere Folge jetzt auch nochmal gelesen, dass man die Arbeit an den Songs bereits im Oktober 1934 begonnen hat. Und die ersten Zeichnungen hat man im Februar 1936 gemacht. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt also, man hat zuerst an der Musik gearbeitet. Und übrigens gab es im ersten Skript schon den Vorschlag für einen Song namens Someday My Prince Will Come. Also, man hat sich da wirklich was bei gedacht und wusste, okay, die Musik muss eine zentrale Rolle in diesem Film spielen. Und das Spannende dabei finde ich dann auch, es gibt gerade einmal 45 Sekunden im ganzen Film, wo keine Musik gespielt wird. Kein Underscoring, wo nicht irgendwas musikalisch untermalt wird. Und das finde ich schon sehr, sehr beeindruckend auch bei diesem Film, ne? Also, dass man sieht, und natürlich waren auch die Gegebenheiten, du hast es ja auch gesagt, die technischen Gegebenheiten waren einfach nicht so, wie wir das heute machen. Das heißt, wir nehmen was auf und dann ist das digital, naja, dann nehmen wir das nochmal auf, sondern das war ja alles teuer. Und dementsprechend führte das natürlich auch dazu, dass man den Score und alles schon vorher aufgenommen hat und dann darauf den Film gezeichnet hat. Ne? Das heißt, das war schon alles dann relativ vorgegeben. Da konnte man nicht mehr groß irgendwelche Sachen ändern, wenn man sagte, ach, das gefällt uns nicht oder wir wollen jetzt nochmal was anderes machen. Das war dann so gesetzt.
Und deswegen waren ja auch die Filme damals so ein richtiges Wagnis für Disney. Jedes Mal aufs Neue, ne? Aber ich meine, das hat sich ausgezahlt. Schneewittchen war ein ziemlich großer Publikumserfolg, wurde auch letztendlich geehrt bei den Oscars damals und hat ihm ja gezeigt, hey, ich mach das Richtige, ne? Also genau. auch musikalisch natürlich und hat dann natürlich auch weiter nachgelegt, ne? Ich sag jetzt nur zum Beispiel Pinocchio und alles. Aber ich glaube, der nächste große Meilenstein kam dann gar nicht mehr, ja, hat gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen, weil das war nämlich Fantasia, sozusagen als Konzertfilm, ne? Ich habe über Fantasia tatsächlich auch schon mal eine Episode aufgenommen, hört gerne in Episode 8 rein, falls ihr mehr erfahren möchtet. Da habe ich nämlich zum 80. Jubiläum ganz, ganz viele Fakten und Hintergründe rund um Disneys großes Meisterwerk zusammengetragen. Und da gab es natürlich dann auch sehr, sehr spannende Innovationen, Flo, die ich bei Fantasia wirklich sehr faszinierend fand, auch in puncto Musik, dass er das so groß gedacht hat, dass er dachte, das muss was Elegantes sein, als ob man in die Oper geht, in einen wunderschönen Konzertsaal, für den man sich aufbrezelt und schick macht und so. Und da siehst du, wie wichtig Walt Disney auch die Musik war. Es war wirklich schon fast der Star, vor allem bei Fantasia, ne?
Du, definitiv. Und das Lustige ist, ich erinnere mich bei Fantasia immer an meine Schulzeit, weil wir haben in der Schule im Musikunterricht den Zauberlehrling durchgenommen, also das Musikstück. Und natürlich haben wir uns dann auch Fantasia, also diese Szene oder diesen Ausschnitt von Fantasia angeguckt mit Mickey als Zauberlehrling. Also das ist natürlich wirklich auch da Mickey Mousing in Perfektion, ne? Also, dass wirklich da die Handlung und die Musik zusammenkommen, es wird nicht gesprochen und trotzdem ist das so nah an einem dran und man ist da so, taucht da so ein in diese Welten, die da kreiert werden, das finde ich auch sehr faszinierend, ne? Was ich sagen muss, was ich ein bisschen an Fantasia kritisiere, oder was ich jetzt auch nochmal, als ich es geguckt habe, weißt du, was ich ein bisschen doof finde, ein bisschen dämlich? Ich
oute mich
jetzt mal. Diese komischen Zwischenmoderationen zwischendrin, ich finde die teilweise echt, also und wenn da die Musiker, also weil ich ja mit Musikern zu tun habe, dann fällt denen da fast irgendwie die, fallen da die Percussion-Sachen um. Das würde einem Musiker niemals passieren. Da denke ich so, oh weia. Aber naja, also das ist mein persönlicher, so meine persönliche Sache, aber ansonsten die Aufnahmen an sich und wirklich die Filmsequenzen, die animierten Sequenzen sind wirklich Zucker. Also ich finde die ganz großartig.
Na, und dann sind wir ja natürlich wieder bei dem Punkt, perfekte Sinnbilder. Und das schafft ja Disney einfach perfekt. Und ich finde, Fantasia ist ein super Beispiel dafür, wie man Musik visuell einfach umsetzen kann. Mhm. Und das Schöne ist, genau dieses Konzept hat ja Disney dann auch in den kommenden weiteren Filmen perfektioniert. Ich meine, denkt man nur zum Beispiel an Bambi, ne? Mhm. Diese wunderbare Szene mit dem Regen, ne? Die April Showers,
ja.
Die ganzen Tropfengeräusche, ne? Das fand ich ganz, ganz toll und das ist super ikonisch, auch wenn Bambi jetzt nicht mein absoluter Lieblingsfilm ist. Ich glaube, deiner ja auch nicht so.
Nee, nicht also, so, aber ich finde ihn
nett.
Ja, ganz nett. Ich finde ihn auch unter der Prämisse spannend. Wir hatten ja bis zu dem Punkt immer in den Disney-Filmen, also bei Schneewittchen zum Beispiel auch, eben die Figuren, die Lieder sangen. Und das fing ja schon so ein bisschen bei Dumbo dann an und setzte sich dann eben bei Bambi fort, dass die Lieder, die gesungen werden, nicht mehr von den eigentlichen Protagonisten im Film gesungen werden, sondern, sage ich mal, von Off-Voices. Und das finde ich da schon sehr spannend gemacht. Und es ist für mich auch ein bisschen fast wie so eine klassische Sinfonie. Also jedes Bild hat so ein bisschen eine andere Farbe oder auch einen anderen Charakter und man wird so von einer Szene zur nächsten geleitet. Es ist fast wie so ein animierter, ja, Naturfilm, den man so beobachtet, ne? Und das war ja wohl tatsächlich auch so das Anliegen von Walt Disney, dass er wollte, dass relativ wenig gesprochen wird und dass eigentlich so diese Bilder und die Tiere an sich so wirken sollten, ohne dass jetzt da groß Dialog stattfindet.
Mega spannend. Mhm. Mega spannend. Und auch ein schönes Stilmittel. Mhm. Ich finde, das ist sehr abwechslungsreich. Ne?
Ja.
Wenn dann eben auch mal die Songs aus dem Off kommen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was ja bis heute ja immer und immer wieder trotzdem in ganz vielen anderen Disney-Filmen weiterhin ja noch vorkommt. Ne?
Es genau.
Gibt ja unterschiedlichste Formen, die wir auch heute noch kennen.
Mhm. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich, weil du das auch eben nochmal gesagt hattest, weil eben davor an Fantasia gearbeitet wurde. Also es gibt auch Geschichten, das fand ich auch ganz süß, dass Walt Disney sich dann Szenen zeigen lassen hat von Bambi, zum Beispiel diese Feuerszene. Und er war mit der Komposition, die man da bisher gefunden hatte, nicht zufrieden. Und dann sagte er, haben wir da oben nicht noch das Band von Fantasia, leg das mal ein. Und dann sagten die, und dann gefiel ihm das ganz toll. Und dann sagten eben seine Mitarbeiter, ja, aber das ist Beethoven. Er so, ja, dann komponiert eben was wie Beethoven. Also das finde ich schon sehr spannend. Also ich glaube auch Walt Disney hatte wirklich ein gutes Gespür für Musikalität, für Rhythmus. Ich finde, das merkt man den Film sehr stark an, dass es immer so einen Fluss hat, die ganzen Filme, ne? Dass es immer so weiterfließt und wirklich so eine Dynamik immer auch entwickelt.
Aber diesen Fluss, das ist tatsächlich nicht nur auf Walt Disney ja zurückzuführen, sondern es hat ja einen Grund, warum zum Beispiel, ja, Bambi und zum Beispiel Baby Mine aus Dumbo oder Wer hat Angst vom bösen Wolf oder die Songs aus Schneewittchen.
Ja.
Das hat schon einen Grund, warum die alle gleich klingen, weil die sind von einem und demselben Komponisten, nämlich Frank Churchill. Ich sag's jetzt mal, das war jetzt der damalige Alan Menken, den man eben aus unserer Kindheit eben kennt, für die damalige Zeit der Disney-Filme. Ne? Also super spannend, was es eigentlich für Köpfe bei Disney gab und auch noch gibt. Ne? Und eigentlich kennen wir davon ja so viele Songs und das bringt uns auch zu weiteren großen Köpfen bei Disney und die kennen wir alle, mindestens durch ihre Songs, von denen wir ja geschätzt, ich wette sogar drauf, 2 bis 3 Songs alle auswendig kennen. Und ich rede von den Sherman Brothers, ne? Mary Poppins, Dschungelbuch, Winnie Pooh, Hexe und der Zauberer, ach Gott. Mhm. So viele ikonische Songs stecken da drin. Hast du einen persönlichen Favoriten von den Sherman Brothers?
Definitiv.
Ja?
Ja, willst du raten?
Oh Gott, bei so vielen Songs, bitte sag's.
A Spoonful of Sugar. Ist schon, no. Ja, das ist schon gut. mein Lieblings-Song. Und ich finde die Geschichte dahinter so süß. Kennst du die?
Nein.
Und zwar ist die Geschichte so, dass der Texter Bob Sherman eines Tages, als er an Mary Poppins arbeitete, nach Hause kam und sein Sohn ihm erzählte, dass er eine Polio-Impfung bekommen hatte. Und dann fragte er eben seinen Sohn, okay, also hast du dich pieksen lassen, hat es denn wehgetan? Und dann sagte sein Sohn, nein, Papa, das geht doch ganz anders. Die haben uns einfach ein Stück Würfelzucker auf einen Plastiklöffel gelegt und die Medizin darauf geträufelt und dann isst du das einfach. Und dann überlegte er wohl einen kleinen Moment und sagte, a spoonful of sugar helps the medicine go down. Und da war der Song.
Der Rest ist Geschichte, ne?
Der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Ja, also das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und man sagt ja auch, dass tatsächlich einer der Songs von den Sherman Brothers auch Walt Disneys Lieblingssong war. Ne? Mhm. Mhm. Du weißt welcher, ne? Mhm. Feed the Birds.
Ich finde den so schön, weil der irgendwie auch so eine melancholische, schwere Stimmung irgendwie hat. Mhm. Also gerade in den Strophen, weil das Schicksal natürlich der Dame auch irgendwie berührt und einen auch traurig macht. Irgendwie so eine ganz leichte Hoffnung auch mitschwebt. Das haben die so gut ausgedrückt. Und ich kann verstehen, warum Walt Disney diesen Song so toll fand.
Ja, glaube ich auch. Und er soll ja wohl wirklich immer wieder gesagt haben, spiel mir den Song. Er hat irgendwie, wenn sie dann mal da waren, weil die Shermans waren ja auch das einzige Komponisten-Texter-Duo, so habe ich das zumindest gelesen, das fest angestellt war von Disney. Und dann waren sie natürlich da immer auch in Burbank auf dem Gelände und dann muss man natürlich dem Chef auch immer wieder seinen Wunsch erfüllen und seinen Lieblingssong spielen.
An der Stelle heißer Tipp, wer es noch nicht gesehen hat, bitte Saving Mr. Banks anschauen.
Ja.
So ein großartiger Film, Tom Hanks als Walt Disney und die ganze Entstehungsgeschichte rund um Mary Poppins wirklich sehr gut inszeniert.
Und man sieht, dass P.L. Travers, die ja Mary Poppins geschrieben hat, nicht gerade einfach war, was die Adaption ihres Buches für die Leinwand angeht.
Aber auch so gut gespielt von Emma Thompson, wirklich herrlich, absolut herrlich. Aber es ist schön, dass wir so intensiv über Mary Poppins sprechen, weil es tatsächlich auch mein Favorit unter den Sherman-Brüder-Soundtracks und auch einer meiner Lieblingssongs kommt tatsächlich auch von Mary Poppins. Aber es ist nicht,
welcher ist
nicht
es?
Deiner. Let's Go Fly a Kite.
Oh, ja, der ist auch sehr, sehr schön. Das verstehe ich.
Ich weiß nicht, der ist so fröhlich und positiv und hoffnungsvoll und das mag ich eigentlich an den Songs von den Sherman-Brüder und das hat auch durchaus einen besonderen Hintergrund, warum diese so positiv ist, weil man muss sich mal die Zeit angucken, in denen diese Songs geschrieben worden sind. Mhm. Vor allem eben hauptsächlich durch Robert, weil Robert eben sehr geprägt war durch die Erlebnisse des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Na, hat er als Teenager im Krieg gedient und es waren wohl sehr heftige Erlebnisse, die ihm wirklich sein ganzes Leben lang nachgingen. Und er wollte positive Musik und positive Botschaften und vor allem natürlich nach solchen weltweit prägenden Erlebnissen. Er wollte das einfach weitergeben und auch irgendwie vergessen und bewältigen. Ne? Musik ist ja auch ganz oft eben eine gewisse Art von persönlicher Bewältigung.
Ja.
Und deswegen klingt Dschungelbuch so schmissig. Deswegen ist Mary Poppins so fröhlich und so positiv. Und ach, das mag ich irgendwie.
Naja.
Das ist sehr schön.
Und ich finde auch allein, das müssen wir ja auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, ich weiß, wir sprechen über Disney-Filme, aber alleine die ganze Musik, die sie für die Disney-Parks geschrieben haben. It's a Small World, Tiki Room, also das sind doch alles wirklich so großartige Nummern und die einem auch so ins Ohr gehen und die jeder eigentlich mitpfeifen kann. Das ist, finde ich, wirklich so ein Erbe, was sie da geschaffen haben. Ich bin da immer wieder total fasziniert davon.
Ja, und da hole ich auch wieder diesen Begriff Zeitlosigkeit mal hervor, ne? Was sie eigentlich richtig gut einem Disney-Film verleihen können. Sie geben der Geschichte Drive und Bedeutung. Sie verleihen Charakteren ihre Stimme, erwecken sie zum Leben, Hoffnungen und Verlangen, Wünsche und Träume. Ach Gott, und das bleibt im Unterbewusstsein natürlich auch hängen. Und das merkt man ja auch, wenn man mal sich überlegt und plötzlich merkt, Gott, ich kann den Text noch extrem gut. Ich kann ihn ja auswendig, ne? Also es ist schon krass, wie auswendig man die Texte kann, obwohl man vielleicht gar nicht so oft gesungen hat. Aber wenn man den Film oder den Soundtrack oder die Kassette, Hörspielkassette damals gehört hat, ne? Schon irgendwie was Besonderes. Ja, aber nach all den fröhlichen Songs und Soundtracks gab es tatsächlich danach einen größeren Einschnitt in der Disney-Musik. Das habt ihr sicherlich auch gemerkt, ne? Was aber auch alles ein bisschen zusammenhing mit Walt Disneys Tod im Jahr 1966. Mhm. Und in den 70ern und 80ern hatte man deswegen das Thema Musik so ein wenig vernachlässigt, weil man da auch teilweise auch mit ganz anderen Dingen bei Disney beschäftigt war, ein bisschen rumgeirrt ist und sich auch gefragt hat, ja, Walt ist weg, wie können wir denn weiterhin denn die Magie aufrechterhalten? Und zu dem Zeitpunkt, das auch ganz faszinierend war, auch Animation an den Kinokassen gar nicht so wirklich gefragt und beliebt, was sie durchaus auch selbst zu spüren bekommen haben. Flo, kritische Frage, war denn in den 70ern und 80ern musikalisch wirklich alles bedeutungsloser?
Ich persönlich finde ja nicht. Also weil welchen Song ich ganz großartig finde und der mich regelmäßig auch ein bisschen zum Weinen bringt, ist Someone's Waiting for You aus Bernhard und Bianca.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Oder? Also ich meine, das ist doch ein grandioser Song. Also ich finde, immer wenn ich den höre, dann kommt mir fast schon die Tränen. Oder muss ich gar nicht den Film dazu sehen oder die Szene. Das ist ja so, wirklich so gefühlvoll. Das finde ich, ja. Also das ist für mich ein gutes Beispiel, dass es eben so einzelne kleine Juwelen gibt. Oder wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist schön, dass du sagst, weil ich finde Bernhard und Bianca auch da sehr, sehr herausstechend für die damalige Zeit. Also der ganze Soundtrack war irgendwie besonders, der hatte schon so ein 70s, late 70s Vibe irgendwie, was ich auch ganz, ganz cool finde im restlichen Score. Aber ja, gerade die Songs in Bernhard und Bianca, die erinnern mich jedes Mal an meine Kindheit. Mhm. Wenn ich das höre, deswegen weine ich, glaube ich, auch. Nicht nur, weil der Song so schön ist, sondern weil ich mich so, das ist so Nostalgie pur. Und da hast du wirklich auch bei mir gerade einen ganz schönen Nerv getroffen.
Aber daran sieht man, wir haben uns vorher nicht abgesprochen. Das ist jetzt wirklich alles hier spontan.
Nein, und ich habe tatsächlich ein bisschen glasige Augen. Oh. Ja.
Aber weißt du, es gibt...
Nee, wirklich schön, oh. Ja.
Ich wollte gerade sagen, es gibt für mich noch, weil du das sagst mit Kindheit, es gibt für mich noch einen zweiten Song, interessanterweise, aus dieser Ära.
Welcher?
Das ist Best of Friends aus Cup und Kappa.
Oh Gott. Oder? Der emotionalste Film damals in dieser Zeit, vielleicht auch bis heute einer der emotionalsten. Mhm. Disney-Filme, würde ich behaupten. Ja. Allein schon, oh Gott, nee, wir reden da nicht drüber.
Okay, wir gehen weiter.
Leute, ihr wisst ganz genau, was ich meine, wenn ihr zuhört, richtig?
Ja, also. Ach Gott. Das ist irgendwie, und ich meine auch Cup und Kappa, weißt du, so eine kleine Side-Note. Ich meine, ich hatte von Cup und Kappa damals ein Hörspiel. Ich habe das, glaube ich, immer als Hörspiel gehört. Das ist, ich glaube gar nicht so sehr, dass ich immer den Film geguckt habe. Ich habe da irgendwie so in Erinnerung, dass ich das immer eher so akustisch wahrgenommen habe als so, ja, Hörerlebnis, lustigerweise.
Dito, bei mir eigentlich alle Disney-Filme in meiner Kindheit, ich hatte die immer noch zusätzlich auf Kassette oder manche Filme hatte ich sogar nur auf Kassette und jetzt nicht auf VHS oder so. Und ich habe das immer nebenher zum Spielen oder beim Aufräumen oder so gehört. Und dadurch kenne ich die Songs und die Musik so gut, weil ich das echt immer und wie immer wieder gehört habe, ne? Also so wie viele Leute heutzutage Podcasts hören, war das eben früher die Disney-Hörspiele und dadurch kennt man, glaube ich, auch die Musik so gut und gerade auch Bernhard und Bianca hat sich daher total bei mir eingeprägt und ich kann es in- und auswendig wegen der Musik und weil ich es immer so nebenher gehört habe.
Oh ja, ja.
Ja, das wirklich, wirklich schön.
Kenne ich von einigen Musical-Aufnahmen auch. Da kann ich auch immer noch bis heute mitsingen und mitsprechen.
Ach ja. Ja, also ganz so belanglos war es dann doch nicht, wie einige ja immer, einige tatsächlich sagen da draußen. Aber wie man ja weiß, nach einem Tief kommt ja oftmals auch ein Hoch. Ne? Und dann kam nämlich ein Diamant, der wirklich im wahrsten Sinne des Wortes unter absolutem Druck entstanden ist. Aber gerade die Diamanten sind oftmals die schönsten und die besten. Ich rede nämlich von einem ganz besonderen Film, was wirklich ja, dem Ganzen nochmal neuen Auftrieb und Leben eingehaucht hat. Und das ist Ariel, die Meerjungfrau. Ne? Durch den Film gab es nämlich auch die berühmte Disney-Renaissance. Und die Frage ist, warum unter Druck? Ja, Konkurrenz. Mhm. Animation war dann plötzlich irgendwie dann doch wieder gefragt.
Wieder hip, ne?
War wieder hip, ne? Was aber auch der Konkurrenz ein bisschen zu verdanken ist, weil ein damaliger Zeichner, Don Bluth, der bei Disney war, hat sich mit Disney verstritten und dachte, hey Leute, ich mache jetzt mal mein eigenes Studium, ich nehme da noch ein paar Kollegen mit und wir machen dann jetzt halt was Eigenes. Ne? Und dann entstanden dann halt auch viele Klassiker, die ihr dann ebenfalls kennt, wie Ein Land vor unserer Zeit. Dann entstand zum Beispiel auch Feivel, der Mauswanderer. Und das natürlich auch mit sehr viel Rückendeckung, unter anderem natürlich auch von Steven Spielberg. Ne? Und Feivel, genau. Der Mauswanderer, hatte auch Songs. Ne? Also bestes Beispiel auch, dass sie ebenfalls Musical-Songs adaptiert haben. Flo, hast du das damals als Kind auch geschaut? Beziehungsweise war das für dich auch Disney oder war das für dich einfach was ganz anderes, weil Konkurrenz?
Also lustig, dass du das gerade fragst. Was gerade in mir hochkam als Bild war, es gab doch früher diese Panini-Alben, oder?
Ja, natürlich.
Und ich hatte das Panini-Album von Feivel der Maus.
Nein.
Ja, das sehe ich cool. So vor mir. Und dann musste man doch immer diese ganzen kleinen Tütchen kaufen und dann hatte man eben immer diese ganzen Sticker und tat die in die Alben rein. Ne? Das ist meine Erinnerung an Feivel der Mauswanderer. Und auch wieder, da bin ich mir ziemlich sicher, ich hatte das wieder als Kassette. Ich hatte das als Hörspiel. Weil auch da verbinde ich ganz viel, auch so diese, die hatten ja auch so teilweise Akzente, die Sprecher und so, weil das
ja
in Russland spielte. Mhm. Ne?
Und meine Mieze.
Genau, meine Mieze.
Ich hab's noch im Ohr. Ich habe nämlich auch das Hörspiel gehört.
Genau.
Und
da gab es doch die Maus von Minsk, die sie doch gebaut haben.
Oh,
und
ja.
So, ne, so. Und daran kann ich mich erinnern. Ich habe nicht so visuelle Erinnerungen daran, lustigerweise wieder, sondern akustische Erinnerungen. Also das, und ich glaube, seine Schwester singt doch so einen schönen Song, ne?
Ja, den fand ich auch ganz toll. Da musste man auch immer ganz doll weinen, schon als Kind.
Ja, naja, das ist halt einfach so. Ich glaube, wenn gesungen wird und wenn Musik spielt, dann, glaube ich, öffnen sich einfach auch unsere Gefühlskammern ganz weit und wir sind, ja, ganz nah am Wasser gebaut, immer wieder, ne?
Ja, und das hat Disney dann halt auch gemerkt, ne, dass wir durchaus unsere Herzen auch bei anderen Konkurrenzfilmen öffnen können. Und die haben zwar immer wieder auch Druck gemacht im Sinne von, okay, die bringen jetzt in einem Land vor unserem Zeit ins Kino, kommen, jetzt lass mal einen anderen Film laufen oder Feivel. Dann haben sie Oliver und Co. ins Kino gebracht und eben auch Basil, der große Mäusedetektiv, jetzt musikalisch im Score, echt schön. Super Film. Mhm. Aber natürlich jetzt im Vergleich zu Feivel jetzt kein Musical-Film, ne?
Ja.
Und da haben sie, glaube ich, gemerkt, okay.
Wir müssen hier mal
jetzt müssen wir
ran.
Wir müssen was machen, genau. Und diese Magie haben sie dann tatsächlich geschafft, zurückzubringen. Mhm. Kam eben damals vor allem eben durch Howard Ashman. Und der hat dann noch Alan Menken mitgezogen, weil er gesagt hat, hey, cool, Disney fragt mich. Ich kann mir gut vorstellen, mit Alan Menken zusammenzuarbeiten. Die kannten sich ja vorher schon eben durch ihre Bühnenarbeiten. Und dann ging es quasi los. Das war genau dieses Erfolgsrezept, mit dem die Disney-Renaissance dann auch musikalisch vor allem sehr entstanden ist und geprägt worden ist.
Ja.
Und ja, ich glaube, die meisten von euch, die jetzt zuhören, haben auch die größten Emotionen bei genau diesen Songs von den beiden, mit denen wir alle aufgewachsen sind. Ich meine, ich auch. Ne? Und da waren so viele Highlights dabei, Flo. Schöne und das Biest, Aladdin, König der Löwen und. Dein Liebling?
Mein Liebling? Naja, ich habe es ja eigentlich vorhin schon gesagt, ne? Part of your world. Aber ich muss auch sagen, auch eigentlich der ganze Soundtrack von Schön und das Biest ist für mich wirklich Kindheitserinnerung pur und Disney pur. Und ich glaube auch tatsächlich, und du kennst mich ja auch ein bisschen und ich habe dir ja auch davon schon mal erzählt, glaube ich, ich bin ein großer Verehrer von Howard Ashman. Ich glaube tatsächlich, dass ohne diesen Einfluss von Howard Ashman bei Ariel, ich glaube, dass sich die Animationssparte definitiv anders entwickelt hätte. weil er wirklich dieses Musical-Flair zurückgebracht hat zu Disney. Er sich von Anfang an felsenfest bewusst war, Musical- und Disney-Filme, das gehört zusammen. Und es ist ja sogar so, dass Roy Disney mal über Howard als weiteren Walt Disney gesprochen hat. Also, dass er wirklich da so einen großen Einfluss hatte. Und das finde ich auch ganz schön. Es gibt ja verschiedene Dokumentationen, wo dann berichtet wird, dass er zu Beginn von Ariel alle Zeichner zusammengetrommelt hat und denen erstmal einen, ja, historischen Abriss des Musicals in Amerika gegeben hat. Und die saßen da alle und waren so, aha, okay, ja, und er hat ihnen dann erzählt, ja, und dann haben wir hier die Krabbe Sebastian und wisst ihr was, die machen wir jamaikanisch, weil das passt total super. Und der hatte ja so viele Ideen und sprudelte da über und eben diese ganzen Songs, die dann wirklich wieder Geschichten erzählten und die das zurückholten, was eigentlich Walt bei Schneewittchen schon machte, die ganz mühelos immer überleiteten wirklich und in die Handlung integriert waren. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großes Verdienst von Howard Ashman. Deshalb, ich verneige mich immer wieder vor ihm und ich finde das nach wie vor wirklich wahnsinnig tragisch, dass er nur so kurze Zeit für Disney eben aufgrund seiner HIV-Infektion tätig sein konnte. Weil ich glaube, da hätten wir noch viel weiteres Tolles erleben können, wenn er da noch weiter tätig gewesen wäre.
Das glaube ich auch, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Kann man ja übrigens auch in der wunderbaren Doku Howard auf Disney Plus gucken.
Meine absolute Empfehlung.
Absolut, die ist wirklich großartig und da entdeckt man so viel Neues, so viele spannende Einblicke in den Entstehungsprozess, vor allem eben auch musikalisch von unseren geliebten Disney-Filmen aus der Disney-Renaissance und also wirklich der Wahnsinn, wo man auch dann natürlich sieht, die Zusammenarbeit auch mit Alan Menken und Howard Ashman. Und für mich haben die beiden auch diesen einen klassischen Songtypus bei Disney perfektioniert. Flo, was ist das? Das ist der klassische I Want Song. Ne? Dieser eine Song, in dem der Hauptcharakter bzw. Held im ersten Akt klar macht, ja, was will ich denn überhaupt? Warum handle ich so? Was sind denn meine Motive? Mhm. Und das hast du nämlich bei deinem Lieblingssong, Flo, übrigens ganz groß, weil ich glaube, ist es vielleicht nicht sogar der klassische I Want Song, wo Ariel wirklich mal sagt, ich will, das sind meine Motive, ich möchte ein Mensch werden.
Du, definitiv.
Sie zeigt, wie sie tickt. Na?
Definitiv.
Wunderbar.
Ja, aber weißt du, also natürlich, ne, Ariel, Part of Your World, das ist der klassische I-Want-Song. Und ich finde ja auch spannend, schon da, dass es ja auch eine Weiterentwicklung da gab. Denn wir überlegen uns, wenn wir mal an Schneewittchen denken, Someday My Prince Will Come oder I'm Wishing, das sind ja auch I-Want-Songs. Und da möchte Schneewittchen von ihrem Prinz, natürlich wollen das vielleicht alle jungen Mädchen, ja, dass der Prinz kommt und sie errettet aus ihrer Misere. Und das finde ich so spannend bei Ariel, dass Ariel nicht singt, ich möchte jetzt meinen Prinzen treffen, sondern ich möchte ein Mensch sein. Mhm. Und ich glaube eher diese Faszination für Erik natürlich auch daher kommt, dass er ein Mensch ist und dass damit verbunden ist, dass sie ein Mensch dann werden könnte. Also das finde ich schon sehr spannend. Aber es gibt natürlich auch andere Songs, also zum Beispiel wie beim Glöckner, Out There, Draußen.
Oh,
das ist der I Want Song. Ja, also auch zum Beispiel ein Song, den ich sehr, sehr liebe. Ne? Und
wunderschön geschrieben.
Ja.
Ganz wunderschön.
Ne? Also von Stephen Schwartz und Alan Menken. Ne? Das ist ja auch wirklich ein ganz, ganz tolles Duo, die ja wirklich uns viele schöne Sachen beschert haben. Aber klar, ne, bei Schön und das Biest ist das ganz spannend. Ne? Da ist der I Want Song so ein bisschen versteckt. Da ist es nämlich diese Reprise von Belle. Ne?
Genau.
Wo sie sagt, I want adventure in the great white... Great White Somewhere. Ne? Und das zeigt doch, sie will aus dieser Enge dieses Dorfes ausbrechen. Sie fühlt sich da überhaupt nicht zu Hause. Also das ist wirklich sehr spannend. Also das kann ich auch jedem von euch nur ans Herz legen. Oder geht mal auf Entdeckungsreise, hört euch diese verschiedenen Songs an oder guckt euch die Filme an und achtet mal drauf, wo ist der Moment, wo wir vom Charakter erfahren, vom Hauptcharakter erfahren, das will ich jetzt, da soll es jetzt hingehen, weil dann beginnt wirklich die Reise und wir werden mitgezogen. Und ich glaube, das führt dann auch dazu, dass wir so Empathie für die Hauptfiguren dann auch entwickeln.
Absolut. Ich finde, die helfen extrem, sie zu verstehen, dass man sich direkt in sie hineinfühlen kann und weiß, was derjenige durchmacht, aber auch vielleicht ja eigene Parallelen entdeckt. Ne? Das ist ja auch das Schöne, oder man fiebert ja noch mehr mit, wenn man sieht, welche Motive sie haben, weil man denkt, ach ja, so bin ich auch. Ach, da erkenne ich mich ja irgendwie drin wieder. Und das finde ich bei Belle in dieser Reprise ja ganz, ganz toll. Wenn sie da wirklich auf diesen Hügel steht, du siehst diesen leichten Wind, und dann sinkt sie natürlich ihr Herz quasi nach draußen und ist da völlig drin, in the mood, wie man so schön sagt.
Und
das ist ganz, ganz toll.
Ja, und ich glaube ja auch tatsächlich, dass das eine große Verneigung der beiden nochmal war vor einem anderen Film, ne? Weißt du welcher?
Ja, der ein bisschen älter war, ne?
Sound of Music,
ja,
ne?
Sound of Music.
Mit, natürlich, mit wem? Mit Julie Andrews, ne?
Julie Andrews, ja, ja. Unsere wunderbaren Mary Poppins. Und auch den Film gibt's bei Disney Plus übrigens. Ja. Wer ihn noch nicht gesehen hat, den lieb ich auch abgöttisch. Den gucke ich regelmäßig. Auch wenn es kein, ich sag's jetzt mal, reiner Disney-Film ist, aber jetzt mittlerweile ist er es, weil er aufgekauft worden ist, ne? Durch Fox und alles. Aber den finde ich auch großartig. Und deswegen finde ich es so schön, dieses kleine Easter Egg schon fast, diese Verneigung.
Ja, ja, total.
Haben sie schön gemacht.
Ne? Weil das ja auch wirklich ein großartiges Musical ist.
Aber es ist faszinierend, weil wenn man mal sich überlegt, dieser eine große I Want Song, mit dem so ein bisschen alles angefangen hat in der Disney Renaissance, das war ja Part of Your World, der wäre ja fast im Film nicht vorgekommen.
Ja,
ne?
Um Gottes Willen.
Es ist so abgefahren. Jeffrey Katzenberg, Mensch.
Wir müssen mit ihm schimpfen.
Ja, aber sowas von. Also Jeffrey Katzenberg war damals der Filmchef, auch für Disney Animation. Und der hat gedacht, der funktioniert nicht. Anscheinend, weil im Testscreening ein Kind zu sehr mit Popcorn aufräumen auf dem Boden beschäftigt war, ist völlig absurd. Ne? Also das kann ja immer mal passieren, egal in welcher spannenden Szene. Vor allem je nachdem, wie klein der Junge war, dann fällt dann halt mal so eine Popcorn-Tüne auf den Boden und so. Und dann ist man halt eher mit Popcorn beschäftigt. Mhm. Egal, was da für eine Action auf der Leinwand abgeht. Ja, unglaublich. Und umso besser, dass dann Katzenberg später sowieso gegangen ist. Er hatte dann nämlich den... Lustiger Funfact, er hat nämlich den Konkurrenten DreamWorks dann gegründet.
Ah.
Ja, ich weiß, er hat den Pixar-Deal mit Disney, da hat er auch seine Finger im Spiel gehabt, da hat er auch den Grundstein gelegt. Es ist schön, es ist gut, ja, trotzdem sorry, not sorry. Wenn man so eine Fehleinschätzung trifft, ich weiß ja nicht.
Ja, ja. Und das Lustige war ja tatsächlich auch, dass man... weil man eben gar nicht an den Erfolg dieses Songs glaubte, obwohl er dann drin blieb. Man hatte ja überhaupt keine Single. Also, und dann schlug auf einmal dieser Song ein wie eine Bombe und dann musste man erstmal eine Single produzieren, weil man damit gar nicht gerechnet hatte, dass auf einmal alle auf diesen Song so abfahren. Ne? Und das, ich finde das auch so spannend, dass lustigerweise der Song dann nicht für den Oscar nominiert war. Ne? Also das, weil ich denke, ich persönlich finde, dass Part of Your World definitiv Oscar-würdig gewesen wäre. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Sehe ich genauso. Aber stattdessen wurde ein anderer Song nominiert. Und da sind wir nämlich bei einem ganz anderen Thema. Weil es gibt nämlich nicht nur die I Want Songs, sondern nämlich auch die großen Showstopper-Szenen der Disney-Renaissance. Und ich finde, die waren immer so gigantisch und übergroß angelegt. Natürlich auch musikalisch. Und der eine Song, der eben nominiert war und, glaube ich, auch gewonnen hat, war Unter dem Meer.
Genau. Ja,
aber da haben wir dann auch Songs wie Sei hier Gast etc. Ich finde, das zeigt auch, dass man im Animationsfilm so viel machen kann, was man auf einer Theater- bzw. Musicalbühne in dem Maße gar nicht machen könnte. Und da kann man so viel mitspielen, die Kreativität spielen lassen, egal, ob das jetzt, keine Ahnung, wie sei hier Gast, diese spritzenden Fontänen sind aus diesen Sektflaschen und Feuerwerk und so. Klar, Feuerwerk hat man auch auf der Bühne gesehen damals in der Originalfassung. Aber natürlich ist es eben im Animationsbereich was ganz anderes. Und das Besondere finde ich immer, Showstopper ist ja immer etwas, vor allem in den älteren Musicalfilmen, wo man, ich weiß nicht, so geht es mir zumindest, man lehnt sich dann zurück, atmet so ein bisschen durch und es ist dann wie so eine kleine Pause, wo dann irgendwie nichts vorangeht. Aber nicht so bei Alan Menken und Howard Ashman, weil die haben ja ihre Songs immer so gesehen, dass quasi was vorangeht, dass nichts gestoppt wird, sondern dass sie auch was zur Handlung beitragen und ein bisschen mehr als nur dieses Eye-Candy sind und auch ein bisschen Ear-Candy. Man hat eine gute Zeit. Und gerade unter dem Meer ist ja trotzdem, also treibt ja trotzdem die Handlung voran. Ne? Mhm. Sebastian will sie ja quasi überzeugen, dass sie eben ja nicht an Land geht und spielt da halt eben die Spaßbremse, auch wenn es Spaß sich aufzieht, aber im Grunde genommen will er natürlich ja auch nur das Beste für sie. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Turning Point, weil sie ja letztendlich, ich würde mal behaupten, durch ein bisschen zu viel Druck dann irgendwann mal doch keine Lust mehr hat und dann durch einen kleinen Flüsterer von Fabius die Szene verlässt. Und das finde ich das Tolle. Die Showstopper-Szenen, gerade bei Alan Menken und Howard Ashman, sind halt nicht einfach nur so nett anzusehen, sondern sie machen wirklich gutes Storytelling.
Mhm, ja? Definitiv. Und ich finde, durch die Showstopper nimmt häufig die Handlung auch wieder so ein bisschen Fahrt auf. Also wenn ich so an Be Our Guest denke, wo es ja eigentlich davor ziemlich trist ist, irgendwie Belle ist irgendwie nicht so gut drauf und sitzt da jetzt in diesem Schloss rum und so. Und die wollen sie ja alle aufheitern. Und daraus entsteht ja dann auch, dass sie durchs Schloss führen. Und das kommt ja nur, weil letztendlich die Stimmung wieder ein bisschen gehoben wird. Das heißt also, die Handlung nimmt wieder Fahrt auf. Und das finde ich schon auch so, dass die Show nicht stoppt oder die Handlung unterbrochen wird, sondern es geht weiter. Auch schönes Beispiel finde ich Hakuna Matata. Das ist ja auch so eine, so eine Nummer, ne? Also, wo wir dann wirklich auch so diesen Timelapse haben, dass es dann eben vom jungen Simba zum erwachsenen Simba geht, ne? Das sind ja alles so Sachen, wo man wirklich sieht, es geht weiter. Die Handlung hört nicht auf, sondern wir müssen weiter in der Handlung. Es muss weitergehen in der Geschichte.
Und vor allem hat er ja sehr, sehr viel von seinem alten Charakter eben noch auch später in seinem erwachsenen Charakter, weil er eben aufwächst mit Timon und Pumba. Und auch das erzählt dann wiederum der Song. Es ist super, super spannend. Auch eine ganze Lebenseinstellung von seinem erwachsenen Ich, der das alles nur so ein bisschen verdrängt. Das finde ich super spannend. Ach Gott, wenn man das so zurückblickt, Disney Renaissance, echt musikalisch eine ganz, ganz, ganz tolle Ära. Und das ist aber dann mal tatsächlich zu Ende gegangen. Tarzan war tatsächlich so der letzte Film aus der Renaissance. Und da gab es ja echt paar böse Stimmen, die sagen, dass Phil Collins alles kaputt gemacht hätte.
Der Arme.
Und da dachte ich mir auch, das ist doch gemein. Ich weiß es nicht. Ich habe das mehrfach gelesen und ich dachte mir nur so, niemals, oder?
Also ich glaube tatsächlich, dass man da jetzt nicht sagen kann, Phil Collins ist da an allem schuld. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, nachdem ja wirklich Ariel, Schön und das Biest, dann vor allem natürlich Lion King, das ist ja der, also Kassenschlager der Disney-Renaissance gewesen. Man war da, glaube ich, schon, ja, kann man sagen, verwöhnt, aber man war eben gewöhnt, dass die Filme schon sehr erfolgreich waren. Und dann kam dann eben Der Glöckner von Notre Dame, wir haben vorhin drüber gesprochen, da sind schöne Musiken drin, aber ich glaube, der war nicht so dolle erfolgreich oder zumindest er spielte nicht so viel ein, wie man, glaube ich, erwartete. Und ich glaube, das Ganze setzte sich so ein bisschen fort bei Herkules und auch dann bei Mulan. Das waren alles jetzt keine, ja, also völligen Flops, aber korrigier mich da, Bianca, aber die waren ja jetzt auch nicht wirklich erfolgreich, oder? Also, dass sie so total durch die Decke gingen, oder?
Nee, absolut nicht. Also sie haben, also Disney hat es immer wieder versucht, man hat es gemerkt, aber sie konnten nicht an diese alten Erfolge anknüpfen, die man eben gefeiert hat mit Ariel, Die Schöne und das Biest, Aladdin, König der Löwen. Ich glaube, das war so die größten Filme damals, die auch wirklich die Leute ins Kino gelockt haben. Mhm. Und danach flachte das auch so ein bisschen ab. Ne? Ja. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Gründe, warum eben sowas passiert. Ne? Also sei es jetzt zum einen Marketing, sei es zum anderen, die Geschmäcker verändern sich, dann gibt es vielleicht auch ein bisschen einen Overload, viel Konkurrenz, das hat man natürlich auch. Und dementsprechend wurde es natürlich doch musikalisch ein bisschen mauer danach, habe ich das Gefühl, außer ein Film. Weil da zwischendrin kam so ein Film, in dem sich Disney musikalisch einfach mal selbst parodiert hat. Ne? Und den finde ich übrigens wundervoll. Ne? Verwünscht. Enchanted. Und ich finde ihn so klasse, weil er eben sich selber so ein bisschen parodiert. Nicht nur in puncto Story und Charaktere, nein, sogar in puncto Disney-Musik und zwar im allerbesten Sinne. Ne? Da hat man ja wundervolle Nummern wie That's How You Know oder der Happy Working Song, ja, ne? Wo man ganz klar Bezug auf Schneewittchen auch nimmt. Und das sind auch Songs, alle von Alan Menken komponiert. Und da ist mir echt so ein bisschen als Disney-Musikliebhaber das Herz aufgegangen.
Mhm. Ging mir genauso. Das geht mir bei dem Film genauso. Ich finde übrigens schade, falls Disney zuhört, warum wir den nicht auf Disney Plus haben. Ich verstehe es bis heute nicht. Aber ja, ich finde den ganz, ganz großartig. Und ich finde auch spannend, dass ich so das Gefühl habe, ich weiß nicht, ich würde dich da gerne mal fragen, ob du das genauso siehst. Ich habe so das Gefühl, der Film versucht auch so eben vom Happy Working Song, wenn man ihn so ein bisschen mit Whistle While You Work aus Schneewittchen vergleicht, dann so wie so eine Zeitreise zu unternehmen, bis er dann am Ende vom musikalischen Stil bei So Close so in so einer Jetztzeit im Popcharakter ankommt. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, tatsächlich. Ne? Tatsächlich. Der wird immer moderner.
Oder?
Und das passt ja auch total gut
total
zur Transformation von Giselle.
Ja,
ne?
Ja, eben. Ne? Weil ich finde, That's How You Know, also das streitet ja Alan Menken ab, aber ich finde, das klingt doch wie Under the Sea. Also,
natürlich,
oder?
Natürlich. Es ist ja sogar die Steel Drum und der Jamaikaner am Anfang.
So?
Sorry, aber das ist ja so offensichtlich.
Ja.
Nee, Mr. Menken, das glaube ich nicht.
Also er streitet es, glaube ich, nicht ab, aber ich glaube, ja. Aber ich, und das finde ich so spannend an dem Film, ne? Dass er so, auf der einen Seite finde ich so ein Film ist für Disney-Liebhaber, aber eben, wie du das so schön schon formuliert hast, so auch so sich nicht selber so ernst nimmt. Und eben auch diese Verbindung, was ja Disney auch immer gemacht hat, ich denke da natürlich gleich an Mary Poppins, diese Verbindung von Animations- und Realfilm, was man ja auch ganz lange nicht mehr hatte, ne?
Also ich hoffe ja, dass sie das fortsetzen, in der Fortsetzung,
ja,
ne, wie wir alle ja wissen, Disenchantment oder
Disenchanted, genau,
Disenchanted, kommt ja, soll ja kommen mit der kompletten Besetzung, auch aus dem ersten Film, das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass es da auch Songs geben wird, ich hoffe, dass der Alan Menken wieder mit von der Partie sein wird und ich hoffe, dass sie das mal als Anlass nehmen und dann auch endlich mal Verwünscht auf Disney Plus bringen. Weil das ist ja offensichtlich weltweit nicht verfügbar, also auch in den USA nicht.
Aber hast du da eine Erklärung dafür? Ich kann es mir echt nicht erklären.
Ich weiß nicht, ob das wirklich eine komische Rechte-Geschichte ist, aber ich kann es mir auch nicht so richtig erklären, weil normalerweise ist es ja eher auf einer lokalen Ebene und nicht global, also weltweit. Keine Ahnung. Sehr komisch.
Drücken wir die Daumen,
wir hoffen,
dass es kommt.
Genau. Hoffen wir mal, dass es dann kommt und dass wir auch beide Teile dann auch sehen. Und ja, ich fand, Enchanted war wirklich so ein kleiner Funken in so einer kleinen Pause. Und ja, diese Pause hat ja schon fast so ein bisschen an die 70er, 80er erinnert, wo Disney so ein bisschen mal durchgeschnauft hat und sich überlegt hat, okay, wohin wollen wir entwickeln? Ne? Mhm. Da gab es dann kurzzeitig dann mal so einen kleinen Ausreißer nach oben mit Küss den Frosch. Ne? Letztes handgezeichnetes, animiertes Meisterwerk tatsächlich. Da waren auch wirklich wundervolle Songs drin. Fand ich auch ganz, ganz toll. Mega unterbewertet auch, oder?
Traurig, oder?
Super unterbewertet.
Ich finde ich finde diese Musik so großartig. Und ich meine, ja, ich weiß, das kritisieren ja auch viele. Tiana ist auf weite Strecken des Films ein Frosch, aber trotzdem, ich meine, die erste, farbige Disney-Prinzessin, das ist, also ich finde, der Film war in so vielen Dingen A, besonders und B, eben auch sehr liebevoll gemacht. Also, das, ich verstehe das nicht und ich liebe diese Musik. Also, Dig a Little Deeper ist zum Beispiel ein Song, den könnte ich rauf und runter hören, immer wieder. Also ich liebe das, ne? Und dieses Jazzig und dieses, also das ist für mich auch nochmal sowas, wo ich finde, man hat diese Stimmung von New Orleans und dieses Jazzige total super eingefangen. Oder wie geht dir das?
Ja, natürlich, klar. Richtig, richtig toll komponiert. Ich mag auch vor allem die Nummer von Dr. Facilier.
Oh ja, ich meine,
so gut gemacht.
Ich meine, über die Villains-Songs haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ne? Aber ich meine, sowas wie Poor Unfortunate Souls, hallo.
Ursula ist sowieso mein liebster Disney-Villain und ich finde die Nummer einfach so gut gesungen, so gut inszeniert, musikalisch einfach großartig. Auch dieser Übergang in die Verzauberung, wo sich Ursula dann eben die Stimme von Ariel holt, das ist großartig. Und das erinnert mich auch sehr stark eben in dieser Dr. Facilier-Szene an Ariel so ein bisschen, ja, weil es ja auch ein ähnliches Prinzip ist.
Stimmt, so, so diese Verführung, ja, ne, so dieses so hier, mhm, stimmt. Und dann, ja, dass sie dann eben auch zum Frosch wird, ne, ja, stimmt. Also, mhm, spannend, spannend.
Ja, schade, dass er danach Disney tatsächlich dann gesagt hat, ja, wir wollen wahrscheinlich keine handgezeichneten Filme mehr machen. Ich hoffe, sie machen es wieder, ganz ausgeschlossen haben sie es ja zum Glück nicht. Mhm. Gab es, glaube ich, der letzte in einem Interview im letzten Jahr, haben sie da tatsächlich gesagt, sie könnten sich das auch weiterhin vorstellen, ja, auch als Kunstform. Und das, ja, gibt doch tatsächlich so ein bisschen Hoffnung, dass es weitergeht. Und es ist ja danach auch weitergegangen. Wie gesagt, Disney hat, glaube ich, kurz mal Luft geholt, durchgeschnauft. Und dann kam nämlich ein Film, der für mich persönlich so ein bisschen diese Disney-Magic richtig zurückgebracht hat. Und das, oh, war für mich Rapunzel.
Mm,
mhm, ja. Das war für mich so ein Pendant zu dieser Disney-Renaissance Anfang der 90er. Mhm. Und es gibt dafür tatsächlich eine Phase und diese Phase hält immer noch bis heute an. Die kann man dann nochmal unterteilen, weil die ist nämlich ziemlich lang, die Phase. Das ist nämlich die sogenannte Disney-Revival-Phase. Mhm. Und die gibt es schon seit 2008 quasi, ja, bis heute. Und ich kann mich so gut erinnern, wo ich im Kino Rapunzel gesehen habe und dachte, yes, Disney ist zurück,
ja,
und das merkte man auch musikalisch, auch, mhm, dass es ein bisschen in eine modernere Richtung geht. Der Soundtrack ist ja von Alan Menken, aber es ist kein klassischer Alan Menken Soundtrack in puncto Musik und Orchester, wie man es vielleicht von Fünf Schöne und das Biest oder Ariel kennt. Das ist zwar zeitlos, aber moderner, mhm, diese Singer-Songwriter-Ecke, mhm, Folk, man hört viele Gitarrenklänge,
ja,
ne? Gerade bei Wann fängt mein Leben an und,
ich meine,
und auch Endlich sehe ich das Licht.
Ne? Was für ein I-Want-Song, oder? Also,
ja, ja,
ich finde, also es ist doch großartig. Also, und ich meine, mhm, auch, wie der animiert ist. Und ja, ich finde auch Mother Knows Best, das ist doch auch ein genialer Villain-Song. Also, ich finde, ja, da hat uns Disney tatsächlich, finde ich, ein, ja, ein schönes Comeback von, kann man sagen, Musik in den Disney-Filmen beschert, oder?
Mhm, schon, schon. Ich finde auch gerade dieser Villains-Song ist großartig, weil, mhm, ich habe das Gefühl, der spielt auch so ein bisschen mit der Hassliebe, die wir sowieso,
ja,
immer für alle Bösewichte haben. Das machen ja eigentlich alle Songs, auch,
ja,
Ursula und alles, klar. Aber ich finde der besonders bei Rapunzel. Und der bleibt auch irgendwie so hängen und hat auch diesen alten Broadway-Style,
mhm,
irgendwie so,
aber ich,
verinnerlicht.
Ich glaube sowieso, dass die Villains so über die Jahre hinweg, sage ich mal, einen besseren Stand bekommen haben bei den Machern, weil ich weiß, dass man, als man anfing mit Schneewittchen, wollte man bewusst den Bösewichten keine Lieder geben, weil man wollte nicht, dass man sie in irgendeiner Weise mögen könnte. Das finde ich ganz spannend,
ja,
ne? Und das ist
echt spannend,
glaube ich, jetzt einfach anders, weil wir können es natürlich auch einordnen und so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen Bösewicht mag doch jeder von uns mal, oder?
Ja, vor allem die von Disney.
Oder? Genau.
Nur,
genau.
Ja, vor allem die von Disney.
Glaub,
die sind halt einfach irgendwie so likable.
Genau.
So schön,
die faszinieren irgendwie so, ne? Und ich,
mhm,
finde, durch die Songs kriegen die dann auch nochmal so eine gewisse Tiefe. Also auch so ein Ska zum Beispiel, ne? Seid bereit. Das hat doch auch nochmal so ein bisschen, ja, trägt zur Charakterisierung, finde ich, bei von so einem Charakter.
Deswegen guter Song von Mother Goddard hatte.
Ja.
Richtig, richtig gut. Ja, Rapunzel. So.
Und dann
gab es einen großen Film, den, glaube ich, allen Eltern da draußen in puncto Soundtrack und Musik sicherlich, sie können es schon nicht mehr hören, glaube ich, oder? Also,
wahrscheinlich.
Ja, wir wissen doch alle, wovon wir sprechen. Frozen, die Eiskönigin. Boah, was für ein
Film.
Hype.
Ja, ja.
Wahnsinn, aber dieser Hype eben aufgrund der großartigen Musik,
ja,
ne? Also gerade durch die Songs, die mittlerweile jeder kennt, jeder liebt, auswendig mitsingt, eben von dem Komponisten-Ehepaar Robert Lopez und Kristen Anderson Lopez. Tolle Hymnen mit großartigem Wiedererkennungswert. Und das Tolle finde ich gerade an Frozen, dass man sich da auch, ich meine, das hat Disney sehr gerne gemacht, aber ich finde, gerade da merkt man es extrem, auch sehr große Stimmen geholt hat.
Mhm.
Ne? Also gerade Broadway-Star Idina Menzel als Elsa,
mhm,
oder eben auch im Deutschen jetzt Willemijn Verkeijk, die ja bei uns auch die Elphaba in Wicked gespielt hat,
genau,
und auch international super bekannt ist. Da holt man sich quasi auch diese großen, bekannten, ikonischen Stimmen, um diesen Songs dann nochmal den letzten Schliff zu verleihen. Das finde ich super spannend.
Definitiv. Mhm. Also, und ich glaube tatsächlich, ja, dass Robert Lopez und Kristen Anderson Lopez, dass die noch mal wieder mehr wirklich diesen Broadway-Vibe und diesen Glanz wieder zu Disney gebracht haben. Ne? Also, weil Robert Lopez hatte ja davor auch mit Avenue Q große Erfolge gefeiert.
Oh ja,
und,
tolles Stück.
Ja, und ich finde, das ist, finde ich, ja auch sowas bei Frozen. A, finde ich spannend, das sind ja eigentlich fast alles Ohrwürmer, die kannst du ja alle mitsingen und mitsummen. Ich glaube auch, da liegt so die Faszination darin. Und das Zweite finde ich ja auch, dass das so spannend ist. Also da gibt's ja gefühlt ganz viele I Want Songs. Also so zum Beispiel The First Time in Forever ist Annas I Want Song und es wird sehr klar, wenn Elsa singt, dass das nicht ihr I Want Song ist, dass sie gar nicht will, was Anna da will. Und dann bekommt Elsa natürlich ihre große Hymne Let It Go. Und ich meine, das ist, glaube ich. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Also das ist
nee.
Ja.
Oder doch? Vielleicht ein bisschen. Zumindest ein bisschen.
Okay.
Also ich springe mal ganz kurz nochmal ein bisschen weiter.
Ja.
Da haben wir zum Beispiel auch so einen tollen Film wie Moana von Lin-Manuel Miranda, ne, der ja eben auch Hamilton geschrieben hat, über das wir auch schon gepodcastet haben. Und ich finde, du hast es gerade schon sehr schön gesagt, diese ganzen neuen Songs, diese ganze moderne Art Herangehensweise an die Lieder und an die Musik, die geben auch nochmal einen ganz anderen Drive. Mhm. Dank eben dieser neuen Themen, dieser neuen Herangehensweisen. Die Heldinnen und Helden sind auch nochmals stärker, nochmals reflektierter. Und da sieht man mal, wie sehr sich die Songs im Vergleich zu den ganz klassischen Disney-Songs auch in der Tonalität verändert hatten. Ne? Also früher, du hast es ja vorhin schon wunderbar gesagt, da hat man eben diese Liebe im Fokus, ne? A dream is your wish, a wish your heart makes. Und jetzt, wenn man sich zum Beispiel Let It Go anguckt, haben wir auch teilweise düstere Klänge. Mhm. Ne? Oder auch Into the Unknown. Mhm. Die Songs entwickeln sich innerhalb, also es gibt eine riesengroße Entwicklung innerhalb der Songs. Es fängt ein bisschen ängstlich an, vielleicht auch ein bisschen skeptisch und etwas düsterer und wird dann quasi immer optimistischer und richtig, richtig kraftvoll. Und gerade die neuen Songs von diesen ganzen mutigen Frauen haben so viel Stärke, so viel Power, was halt auch an diesen Texten liegt, ne? Und auch diesen Themen, mit denen wir uns auch identifizieren können, ne? Also Freiheit, dass man sich selbst so akzeptiert, wie man ist. Und ich glaube, jeder kann genau diese Songs für sich persönlich auch interpretieren und für sich auch was ganz Besonderes mitnehmen. Und das finde ich richtig faszinierend an diesen neuen, modernen Disney-Hymnen, ne? Dass sie sich wirklich weiterentwickelt haben und noch viel, vielschichtiger sind als die damals.
Ja, also ich finde auch, wo man das ganz stark erkennt, ist von Frozen 1 zu Frozen 2. Mhm. Also ich finde, The Next Right Thing ist ja ein unglaublich tiefgehender, berührender, emotionaler Song, der ja wirklich eigentlich Anna in ihrer totalen Verletzlichkeit und auch Hoffnungslosigkeit zeigt. Und der Song zeigt aber, und da gibt es ja auch eine Geschichte dahinter, dass es tatsächlich, da musst du mir mal ein bisschen helfen. Ich glaube, ein Sohn einer der Kreativen hat sich umgebracht, glaube ich, auch aufgrund von Depressionen. Und deshalb wurde auch so das nochmal so in den Mittelpunkt gestellt, dass man wollte, dass man auch dieses Thema von Bewältigung von Depressionen dann nochmal mit reinnimmt. Und das ist ja da wirklich. Also wir sehen da diese Figur in einer totalen Verzweiflung und sehen aber auch, wie sie sich Schritt für Schritt eigentlich wieder ins Leben zurückkämpft in diesem Song musikalisch. Und das finde ich eine ganz, ganz, also bewegende Nummer und einen bewegenden Moment in diesem ganzen Film. Und ich finde, das sieht man auch, dass das Frozen 2, das hatte ich damals auch das Gefühl, als ich den angeguckt habe, dass das nicht unbedingt ein Film ist, der als Hauptzielgruppe Kinder hat. Also ich fand den sehr erwachsen. Ich hatte eher das Gefühl, man holt die Personen da ab, die bei Frozen so jugendlich Kinder waren und die jetzt eben gealtert sind, also die jetzt in eine ältere Generation ist.
Das sagst du wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Mir ist es auch in den Charakteren und in den Songs auch extrem aufgefallen. Ne? Also die Songs, wie du schon gesagt hast, machen einen richtigen Sprung zum zweiten Teil und wirken erwachsener, auch in Kombination zu den Charakteren. Auch Olaf ist ein viel erwachsener Charakter als noch im ersten Teil, wo er ja super Slapstick-mäßig unterwegs war, hat für die ganzen Gags gesorgt. Ja, er hat im zweiten Teil zum Teil auch noch Gags, aber das sind ganz andere. Und er ist viel reflektierter auch, was ich unglaublich faszinierend finde. Und diese Reflexion, diese Selbstreflexion und diese Entwicklung, das spiegelt sich in diesen Songs wieder. Ja. Und das finde ich so faszinierend, wie tiefgründig die auch sind. Ja. Also du hast es ja auch gerade gesagt, Depressionen in einem Disney-Song als Bewältigung. Und auch noch bei Frozen, im zweiten Teil von Frozen. Eben. Das ist schon Wahnsinn.
Das finde ich schon echt, echt stark. Ne? Also deshalb, also ich finde auch, ich finde sogar fast den zweiten Teil, und ich hoffe, ich setze mich jetzt bei niemandem in die Nässe, ein bisschen besser. Also ich glaube, wenn ich so wählen könnte, würde ich mir wahrscheinlich eher immer mal den zweiten Teil angucken. Wie ist bei dir?
Ich glaube, ich würde tatsächlich eher den ersten wählen.
Okay.
Aber ich würde mir sehr gerne den zweiten demnächst nochmal anschauen, weil ich habe tatsächlich den zweiten in einem sehr müden Zustand abends nach der Arbeit im Kino gesehen.
Ah, okay.
Und dementsprechend war ich auch, glaube ich, nicht mehr ganz so aufnahmefähig. Also klar, ich bin jetzt nicht eingeschlafen, um Gottes Willen. Ne? Also ich habe auch alles mitgekriegt. Aber ihr kennt es ja, ne? Wenn man einen Film dann guckt und man ist so ein bisschen müde, ein bisschen träge. Und ich glaube, ich will den Film einfach nochmal in einer anderen Stimmung irgendwie aufnehmen und erleben und sehen. Und ich glaube, finde aber bis dato jetzt noch den ersten Teil einen Ticken besser, weil ich mag irgendwie diesen Drive dahinter. Aber ja, wenn es um das Thema Tiefe geht und Bedeutung, dann finde ich natürlich Frozen 2 schon deutlich stärker als den ersten, der eben noch ein bisschen oberflächlicher war, wenn man in die Richtung
märchenhafter geht. Märchenhafter, so ein bisschen, finde ich. Ne?
Genau.
Der andere ist so ein bisschen, finde ich, eher realistischer. Also er geht so ein bisschen weg von dieser märchenhaften Geschichte und geht eher so ins Mystische, Fantastische. Ne? Mhm.
Wahnsinn, was wir jetzt für eine Reise gemacht haben, Flo. Ne? Von Mickey Mouse Cartoons, Steamboat Willie, bis hin zu den Sherman Brothers, über die Disney-Renaissance mit Alan Menken, bis heute zu, Eiskönigin 2. So viele besondere Songs, so eine große Reise und Entwicklung, die Disney da auch natürlich musikalisch gemacht hat. Und da fragt man sich natürlich, okay, in welche Richtung wird es sich denn musikalisch noch entwickeln? Und ich glaube, das können wir sicherlich im November schon sehen, denn da gibt es dann Disneys Encanto. Hoffentlich wird es nicht verschoben. Ich hoffe, das bleibt doch weiter im Schedule auf November datiert. Und die Musik macht ja der Lin-Manuel Miranda wieder, ne? Moana, Hamilton. Ich freue mich mega drauf.
Du hast den
drauf.
Trailer schon gesehen, ne?
Genau, das ist halt dieser kurze Teaser-Trailer, wo man ja noch nicht so viel sieht. Aber ich glaube, wir kriegen bald einen größeren.
Man hört aber schon, glaube ich, so ein bisschen, wo es musikalisch hingeht, oder?
Ja, und das passt natürlich zu Lin, weil Lin macht nämlich ganz, ganz viel Latino-Musik und das kann er auch gut, hat er ja schon in The Heights super, super gezeigt, kommt ja dieses Jahr auch noch ins Kino, wenn auch nicht von Disney, aber unbedingt anschauen. Jetzt die Frage, Flo, was würdest du dir persönlich denn für die musikalische Zukunft von Disney wünschen?
Was für eine Frage.
Na, so eine große Frage, noch schön zum Schluss.
Ja, genau.
Ne?
Naja, ich sag mal so, ich bin ja ein Freund von Diversität. Das wisst ihr ja alle. Und deshalb glaube ich, würde ich mich freuen, wenn wir noch viel mehr ganz unterschiedliche Musikstile in den nächsten Jahren erleben würden. Immer abhängig davon, was wir für Figuren haben, wie die Handlung ist, wo die Filme spielen. Und ich habe auch tatsächlich jetzt eben so gedacht, weil du eben Lin-Manuel Miranda gesagt hast, warum eigentlich nicht mal Hip-Hop in einem Disney-Film zum Beispiel? Ja, also ich weiß nicht. Es ist ja inzwischen auch so, dass in den Musicals eine Vielzahl an Stilen vorherrschen und man sich da auch, sage ich mal, sehr viel unterschiedlicher Stile und Genres bedient. Warum soll man das nicht auch bei Disney machen? Und deshalb, je bunter, desto besser, würde ich sagen. Wie ist es bei dir?
Du hast das beste Schlusswort gerade formuliert. Besser könnte ich es gar nicht ausdrücken. Du sprichst mir aus der Seele und aus meinem Herzen. Absolut. Ja, ich meine, vergleichen wir mal alle Disney-Songs. Da haben wir stilistisch unterschiedliche Richtungen, die mal mehr, mal weniger die damalige Zeit und die Trends widerspiegeln. Aber Sie sind so erfolgreich und so beliebt, weil sie immer auf dasselbe Rezept auch zurückgreifen. Sie erwecken Charaktere und ihre Sehnsüchte zum Leben, sie erzählen die Geschichte weiter. Sie spiegeln aber auch wichtige Musical-Elemente wider, die bei uns große Emotionen und Nostalgie wecken. Und egal, wie Disney künftig klingen wird, ich bin mir ganz arg sicher, dass auch diese Komponenten immer in allen kommenden Disney-Songs enthalten sein werden. Ja, wunderbare Reise, die wir heute gemacht haben. Falls ihr übrigens tiefer eintauchen möchtet und mehr erfahren möchtet über die Hintergründe von bestimmten Komponisten oder Schaffenden rund um die Disney-Musik, dann schaut auf Disney Plus rein, denn da haben wir es vorhin schon erwähnt. Es gibt ganz tolle Dokus, die ihr euch anschauen könnt und auch unbedingt solltet. Die sind wirklich gut, wie zum Beispiel eben Howard, eine sehr neue Disney Plus Doku rund um Howard Ashman und die Entstehung und seine Zusammenarbeit mit Alan Menken rund um Filme wie Ariel und Aladdin und Die Schöne und das Biest. Und was ich euch auch empfehlen kann, ist die ein bisschen ältere Doku The Boys, auch rund um die Sherman-Brüder, wo ihr auch sehr, sehr viele spannende Einblicke in das Schaffen der beiden, aber auch in den ewigen Streit- und Konkurrenzkampf eintauchen könnt, weil die beiden waren zum Schluss nicht die besten Freunde. Super spannend, sehr gut gemacht, ich hatte echt bei beiden Dokus auch Tränen in den Augen. Das sind sehr emotional gemachte Dokus. Es gibt so viele zahlreiche andere Bereiche übrigens bei Disney, in denen Musik auch eine ganz große Rolle spielt. Und Flo, du hast es ja schon vorhin angeteasert. Das werden wir mit Sicherheit auch gemeinsam in weiteren Episoden noch gesondert beleuchten. Ne? Stichwort Disney Musicals, Stichwort Disney Parks Musik.
Definitiv, definitiv.
Und da freue ich mich jetzt schon extrem drauf.
Ich mich auch.
Frage an euch, was ist euer Lieblingssong von Disney? Habt ihr Lieblingssoundtracks, die bei euch rauf und runter laufen? Ja, ich weiß, was für eine Frage. Natürlich habt ihr das, aber ich will das unbedingt wissen. Deswegen schreibt es mir doch in die Kommentare unter dem Instagram-Post auf dem Feenstaub- und Mauseohren-Account. Und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Und wenn bei euch jetzt noch die Spotify-Playlist weiterlaufen sollte, hört sie ruhig noch ein bisschen weiter, schnappt euch ein Buch, einen Sessel, steigt noch eine Runde in die Badewanne, egal was. Genießt es und lasst es euch mit dieser traumhaften Disney-Musik noch ein wenig gut gehen. Ja, das war's mit der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Flo, für den tollen Podcast-Talk heute. Es ist immer großartig, wenn wir miteinander sprechen. Erzähl uns doch allen, wo man dich finden kann, wenn man dich noch nicht kennen sollte.
Ja, man findet mich auf Social Media, auf Instagram, Facebook und Co. als Rainbow Mickey Runner. Daher kommt auch meine Affinität zu Diversity und zum Laufen, weil eigentlich laufe ich auch ganz viel, aber natürlich habe ich auch eine große Affinität zu Musik. Und ich sage an dieser Stelle an dich, Bianca, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich freue mich auf unsere nächste Begegnung. Danke.
Dito, super. Ja, und an euch da draußen, hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com. Auf Social Media wie Instagram, Facebook und Twitter ebenfalls unter Spinatmädchen und natürlich auch unter Feenstaub und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald.